Willkommen zu The Atlantic Hour mit Christoph Nostitz und Hannah Vossen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Serie Perspektive auf Heimat und Migration. In dieser Folge sprechen wir mit Katharina Zimmer, Mitarbeiterin des EU-Parlaments, und Maddie Harrison, einer US-amerikanischen politischen Aktivistin. Eine Produktion vom DHI Sachsen. In der vorherigen Folge haben wir mit Sabine Sintjena und Solina Jean-Louis darüber gesprochen, wie es ist, sich in Ostdeutschland zu Hause zu fühlen. Anlässlich des Krieges in der Ukraine rückt das Thema Migration und Heimat verstärkt in den Vordergrund. Die folgenden Gespräche greifen unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Migration im US-amerikanischen Grenzkontext und im EU-Kontext auf.
Ankunft in Brüssel, Midi. Alles ist viersprachig und deutlich diverser und bunter, als man das so ein bisschen noch vom Leipziger Bahnhof kennt. Nach 6,5 Stunden komme ich hier gerade mit dem ICE an und mache die ersten Schritte nach 1,5 Jahren Corona auf ausländischem Boden, wenn man so will. Sehr spannend.
Wir beginnen mit Katharina Zimmer, die unser Kollege Friedrich Opitz in Brüssel besucht hat. Sowohl sein Besuch als auch unser Interview fanden vor der Verschärfung der Situation in der Ukraine statt.
Ich bin Katharina Zimmer, bin 28 Jahre alt, habe vor einem Jahr etwa meinen Master fertig gemacht, habe in Dresden studiert und bin jetzt seit ziemlich genau einem Jahr, seit dem 1. Februar in Brüssel als parlamentarische Assistentin für die sächsische EU-Abgeordnete Cornelia Ernst tätig, arbeite dort im EU-Parlament für sie im Innenausschuss, wo sie Koordinatorin ist für die Linken. Und genau, das bin ich.
Und wie bist du nach Brüssel überhaupt gekommen? Also direkt nach dem Master? Macht ja auch nicht jeder.
Nee, also es fing eigentlich 2015 an. Da war ich noch in Würzburg im dritten Bachelorsemester und habe damals ein Menschenrechtsseminar besucht und eine Hausarbeit über Frontex geschrieben, in der es eben darum ging, inwiefern Frontex sich denn überhaupt an die Menschenrechte und die Werte der EU hält, und habe dort eben festgestellt, da gibt es eine ganz schöne Diskrepanz, und habe angefangen, mich für Frontex zu interessieren. Habe dann klassisch im Bachelor Pflichtpraktikum, habe dann ein bisschen rumgegoogelt, wer macht denn was eigentlich zu Frontex, und bin so eben auf die sächsische Abgeordnete Cornelia Ernst gestoßen und habe dann damals, das war auch Ende 2015, Anfang 2016, ein Praktikum bei ihr gemacht. Es war einfach ein 6-wöchiges Pflichtpraktikum, und irgendwie sind wir über die Jahre immer in Kontakt geblieben, und dann hat sich das irgendwie so ergeben nach dem Master, und bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, dann wirklich Vollzeit zu ihr zu gehen.
Vielleicht gleich im Anschluss daran, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag aus für dich? Das würde mich total interessieren.
Naja, im Moment sieht er wahrscheinlich nicht so anders aus als bei allen anderen. Auch hier sind wir im Homeoffice. Ich habe ja während der Pandemie angefangen zu arbeiten. Das heißt, man sitzt zu Hause an seinem Schreibtisch vor dem Computer in sehr vielen Online-Meetings und schreibt sehr viele E-Mails. Seit dem Sommer hat sich ein bisschen gelockert. Das heißt, wir können auch ins Parlament gehen. Aber da ich mit meinem Kollegen gemeinsam im Büro sitze, können wir immer nur eine Person vor Ort sein. Das heißt, wir wechseln uns ein bisschen ab. Es gibt nicht so einen richtigen Arbeitsalltag. Jeder Tag ist anders. Die Arbeit hier ist wirklich sehr ad hoc, da sie sich ja auch in Anführungsstrichen am Weltgeschehen ein bisschen orientiert. Ich würde sagen, so die Hauptinhalte meiner Arbeit sind vor allem Legislativarbeit, also mit anderen politischen Fraktionen wirklich an Gesetzestexten direkt zu arbeiten und zu verhandeln, versuchen, Kompromisse zu finden, aber auch ganz klassische Sachen wie Pressearbeit, Social Media, Reden vorbereiten, lesen, sich vor allem mit extrem vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen treffen, mit anderen Fraktionen treffen. Genau. Aber alles leider online. Noch.
Kann man, also ich frage mich dann so ein bisschen, inwiefern die MitarbeiterInnen von ParlamentarierInnen zum Beispiel, sie werden ja von den ParlamentarierInnen selbst ausgesucht, oder? Werden die dann oft aus den zum Beispiel Jugendorganisationen, zum Beispiel von den von der Linken rekrutiert, oder wie funktioniert das?
Das ist total unterschiedlich von Abgeordneten zu Abgeordneten. Natürlich hilft wenn man irgendwie in der Partei vorher aktiv war. Ich persönlich war das nicht. Also ich bin auch kein Mitglied der Partei.
Sucht man sich dann tendenziell auch jemanden aus, der so irgendwie die eigene politische Überzeugung so vertritt auch? Oder ist es wirklich nur professionell und du sagst, okay, ich möchte in diesem Metier arbeiten, das ist mir dann an der Stelle auch egal, weil ich nicht die Entscheidung treffe. Die arbeite sozusagen überall ähnliche, in welcher Fraktion auch immer. Du musst das ganze Material durcharbeiten, musst es verstehen und musst es dann präsentieren. Also inwiefern spielt politischer Idealismus da noch eine Rolle? Würde mich interessieren.
Ja, also ich glaube, das ist total individuell und sehr persönlich. Also für mich persönlich spielt es natürlich eine große Rolle, aber ich bin mir auch bewusst, dass es natürlich ein großes Privileg ist, also für etwas zu arbeiten, das den eigenen Werten entspricht und eine Arbeit zu haben, in der man, sage ich mal, seinen eigenen politischen Idealismus ausleben kann. Ich habe das große Glück, für Cornelia zu arbeiten, gerade im Migrationsbereich, wo einfach meine eigenen politischen Überzeugungen sehr, sehr stark mit ihren Überzeugungen korrelieren. Und ich würde aber sagen, das ist eher die Ausnahme und großes Glück, wenn man die Chance hat, eben genau so arbeiten zu können und die eigenen Überzeugungen in die Arbeit mit einzubringen und vollkommen hinter der politischen Arbeit zu stehen. Ich glaube aber nicht, dass das bei allen Assistenten in allen Parteien so ist. Genau, ich glaube, es ist sehr individuell, ob einem das wichtig ist oder nicht.
Was sind denn zum Beispiel so eine Anekdote, was deine Arbeit besonders herausfordernd oder auch besonders bereichernd macht?
Ich würde sagen, herausfordernd ist, was ich ja schon kurz angesprochen hatte, vor allem diese Ad-Hoc-Arbeit. Also man muss immer sehr, sehr schnell reagieren. Beispielsweise letztes Jahr war unsere Arbeit vor allem auf Griechenland und Kroatien und die Situation von Geflüchteten dort fokussiert. Und dann ging es eben los an der polnisch-belarussischen Grenze, dass die Situation sich dort verschärft hatte. Und dann ist ganz klar, okay, wir müssen jetzt unsere Aufmerksamkeit sofort auf Polen richten. Dann fängt man eben an, sich mit Organisationen zu treffen, die vor Ort arbeiten, sich erstmal über die Lage zu informieren. Dann fängt man an zu sagen, okay, wir müssen da eigentlich hinfahren. Und dann muss man eben relativ schnell, haben wir dann so eine Art Online, wegen Corona, so eine Art Online-Mission organisiert und uns 2 Tage lang mit verschiedensten Organisationen, aber auch mit der polnischen Ombudsfrau beispielsweise getroffen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wie ist die Lage vor Ort und was können wir machen. Was können wir fordern oder was müssen wir fordern? Und das sind eben, ist immer eine Herausforderung, weil man sehr schnell sich plötzlich in einen ganz neuen Kontext einarbeiten muss. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, was natürlich total Spaß macht. Und diese Arbeit wäre beispielsweise ohne die ganzen Organisationen, die wirklich vor Ort an den Grenzen arbeiten, überhaupt nicht möglich. Also das muss man schon sagen, dass wir sehr, sehr eng mit verschiedensten NGOs überall in Europa zusammenarbeiten und immer auf deren direkte Informationen eben angewiesen sind. Und diese Zusammenarbeit läuft auch wirklich sehr gut. Aber ohne die könnten wir alles, was an den Grenzen passiert, überhaupt nicht in die parlamentarische Arbeit tragen.
Du hast da schon was ganz Interessantes angesprochen, und zwar deine Arbeit an der Grenze. Und wenn wir das richtig verstanden haben, warst du da auch aus dem Corona-Alltagsleben herausgerissen, auch dort unterwegs. Vielleicht könnten wir ja anfangen mit so einer Eindrucksrunde erstmal. Also wie war dein Eindruck? Wie kann man sich das vorstellen, wenn PolitikerInnen sagen, sie sind an der Grenze unterwegs und arbeiten dort? Wie bedeutet das, ihr geht dann praktisch dort rum, schaut euch das alles an, sprecht mit Leuten? Oder wie kann man sich sowas vorstellen?
Genau, also ich bin ja auch erst seit einem Jahr da. Für mich war das auch alles sehr neu. Meine Chefin Cornelia Ernst ist ja seit 2009 im EU-Parlament und ihr Thema ist schon immer Asyl und Migration und sie war eigentlich schon in fast überall, würde ich sagen, an der EU-Außengrenze unterwegs. Und das Wichtigste ist eigentlich immer, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Also wirklich mit den Menschen in den Lagern, wirklich sich hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen, sich die Geschichten anzuhören, wirklich von den Menschen zu hören, was sind die Probleme und was ist momentan wichtig. Genau, in Griechenland war das eigentlich ganz gut, weil wir überall hinkamen. Das ist dann für mich, da das für mich auch das erste Mal war, war das auf jeden Fall sehr beeindruckend, einfach in so ein Lager reinzulaufen, wirklich hunderte Menschen sind, viele Kinder, ganz junge Frauen, junge Männer. In Griechenland waren es vor allem viele junge Frauen und dann dort einfach mit den Menschen zu sitzen und zu sprechen. Das war ja für mich auch etwas total Neues, aber auch total Bereicherndes, aber natürlich auch, ja, sage ich mal, mental auch nicht so einfach, sich die Geschichten anzuhören, was die Menschen erlebt haben. Die sind genauso alt wie ich und führen praktisch ein komplett anderes Leben. Also da braucht man sich auch nicht einzubilden, dass man sich da irgendwie reinfühlen könnte oder das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen könnte, als Person, die in Deutschland aufgewachsen ist. Aber ja, der Austausch ist auf jeden Fall wichtig, auch für unsere parlamentarische Arbeit. Anders ist es dann schon wieder in Polen gewesen, als wir in Polen waren. Viele wissen ja um die Situation in Polen, dass die polnische Regierung an der Grenze so eine Sperrzone eingerichtet hat, wo niemand Zutritt hat, keine Journalistin, keine Organisation, keine Politikerin und so weiter. Und in Polen war es dann eben so, war es ganz anders, als es sonst auf unseren anderen Reisen war. Wir haben in Polen praktisch keinen einzigen Geflüchteten getroffen, weil alle in Polen in Haftanstalten gesteckt werden und die polnische Regierung uns keinen Zutritt zu diesen Haftanstalten gegeben hat. Was sehr ungewöhnlich ist, weil Abgeordnete haben das Recht, in solche Haftanstalten zu gehen. Da wurden dann Corona-Regelungen als Ausnahme, als Ausrede sozusagen verwendet. Uns wurde trotz PCR-Tests allen trotzdem der Zugang verweigert. Und in Polen war es dann eben ein bisschen anders, weil wir nur mit Freiwilligen und Organisationen vor Ort sprechen konnten und Anwohnerinnen in diesem Grenzgebiet, die eben Zugang zu dieser Zone haben. Was besonders spannend war in Polen oder was ich persönlich sehr spannend fand, war, dass eigentlich 95% der Freiwilligen waren Frauen. Also es waren alles junge Frauen, die dort aktiv sind. Also natürlich auch ein paar Männer, aber eher weniger. Aber natürlich ist das Wichtigste eigentlich immer mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Und aber natürlich gehören zu solchen offiziellen Reisen auch Besuche mit in Ministerien. Wir waren zum Beispiel vor jetzt Ende Januar in Kroatien und Bosnien. Da hat Cornelia sich dann auch mit dem kroatischen Innenminister beispielsweise getroffen. Genau, also auch solche offiziellen Sachen gehören dazu. Auch in Griechenland trifft man sich dann auch mal mit der griechischen Küstenwache.
Wie werden denn solche Reisen organisiert bzw. finanziert? Also schließt man sich da mit anderen Parteien zusammen, also dass man sozusagen so kleine Bündnisse bildet und Kooperationen, die dann so auch finanziert bzw. organisiert werden? Oder wird das irgendwie zentral vom EU-Parlament organisiert und auch finanziert?
Also es gibt verschiedene Arten der Reisen. Es gibt einmal sozusagen offizielle Ausschussreisen. Also Cornelia sitzt ja im Innenausschuss. Und dann organisiert praktisch das Parlament eine offizielle Reise eines Innenausschusses. Das bedeutet aber auch, dass von jeder Fraktion, also jeder Partei, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete dabei ist. Dann gibt es persönliche Reisen. Also jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete hat eben ein eigenes Budget im Monat. Und davon kann man solche Reisen eben finanzieren und selber planen. Dann kann man natürlich alleine sich ganz frei planen, was man machen möchte. Wenn man jetzt eine offizielle Ausschussreise macht, die auch total sinnvoll sind und auch oft gut, weil man auch wirklich, sag ich mal, High-Level-Meetings hat oder Treffen mit verschiedenen Regierungen. Aber es ist natürlich so, bei so einer offiziellen Ausschussreise muss sich natürlich politisch auch auf das Programm geeinigt werden.
Mich würde interessieren noch, inwiefern sich deine Arbeit jetzt, wo du dich praktisch wirklich professionell mit Fragen von Migration, Einwanderung, Auswanderung, Völkerbewegungen beschäftigst, inwiefern sich deine persönliche Sicht auf Migration geändert hat. Und vielleicht könnte man irgendwie so ein bisschen, oder gibt es da irgendwelche Dinge, die man sonst irgendwie, wenn man nicht dort arbeitet, wirklich in dem Metier, gar nicht so verstehen kann überhaupt, ob jetzt wegen ihrer Komplexität oder gibt es praktisch so, wir nennen es immer Common Misconceptions irgendwie, von dieser Thematik?
Naja, also eine absolut wichtigste Erkenntnis, die ich vorher schon so ein bisschen mir das gedacht hatte, auch im Studium, aber ist, dass halt wirklich alles, was Migrationspolitik angeht, auch Migrationspolitik auf Bundesebene, wird alles auf europäischer Ebene entschieden. Es wird extrem viel auf EU-Ebene geregelt, was dann wiederum in Deutschland Auswirkungen hat. Und wenn man jetzt nicht hier, sag ich mal, in der EU-Bubble in Brüssel sitzt, kriegt man das in Deutschland gar nicht so mit. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich vorher auch nicht so mitbekommen, dass halt oft praktisch schon 2 Jahre vorher hier in Brüssel Entscheidungen getroffen werden, die dann Auswirkungen haben. Das ist etwas, was, glaube ich, in Deutschland teilweise noch zu wenig Aufmerksamkeit hat, wie wichtig die europäische Ebene ist für die Regelung von Migration. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall was. Und das Zweite ist, dass ich schon teilweise sehr erschrocken war über den Diskurs. Man war in Deutschland oder man ist in Deutschland oder mir ging das so, dass man natürlich sich bewusst ist über rechte und konservative Diskurse im Bereich Migration. Aber durch das Kommen nach Brüssel und die Horizonterweiterung, sage ich mal, auf alle Mitgliedstaaten, die alle im Blick zu haben, hat schon nochmal was verändert. Also es hat die Bedrohung von rechts nochmal viel realer und viel größer gemacht für mich. Also man muss sich nur mal Diskurse oder Diskussionen im Innenausschuss oder auch in der Plenarsitzung zum Thema Migration anschauen. Also mir persönlich ist da manchmal ganz schlecht geworden. Die rechten Kräfte und auch die Konservativen fangen dann an, von Migration als hybride Bedrohung zu sprechen, von Migrantinnen als Waffe, von Kriegszuständen, Notfallmaßnahmen. Also das sind alles so Kriegsrhetorik, die völlig unangemessen ist und die aber sehr selbstverständlich verwendet wird. Und also diese Diskursverschiebung ist hier schon sehr präsent und man denkt vielleicht immer so, auch oder so ging es mir vorher, auch so aus der deutschen Perspektive, in der ich war, man denkt dann so, ja, okay, Polen und Ungarn, so, ist klar, die wollen halt nicht so gerne Geflüchtete aufnehmen, jetzt mal platt gesagt, aber letztendlich sind es nicht nur Polen und Ungarn, also im Zuge auch wieder der polnisch-belarussischen Situation haben 12 Mitgliedstaaten von 27, ich meine, das sind gar nicht so wenige, einen Brief an Charles Michel geschrieben, dass die EU doch jetzt bitte Mauern finanzieren soll für die Außengrenzen. Und das sind eben 12 Staaten, nicht nur Polen und Ungarn, sondern beispielsweise auch Österreich, Zypern, Tschechien und so weiter und so fort. Also das ist schon etwas, dass man das Gefühl hat, die rechtspopulistische Bedrohung ist viel größer, als man sie in Deutschland wahrnimmt. Und in Deutschland und auch gerade in Sachsen nimmt man die ja schon auch wahr.
Würden Sie sagen, dass sich da in den letzten Jahren etwas in dem Diskurs verändert hat oder dass bestehende Tendenzen und Meinungsbilder nur zum Vorschein gekommen sind?
Ich glaube schon, dass sich der Diskurs in einer Art und Weise radikalisiert, was auch mit der Veränderung in der Migrationspolitik auf europäischer Ebene zusammenhängt. Also gerade wenn es um die Verteilung von Geflüchteten in der gesamten EU geht. 2016 wurde ja der erste Migrationspakt sozusagen verhandelt. Das Parlament hat damals einen sehr guten Vorschlag vorgelegt, wo es darum ging, Menschen von den südlichen Ländern oder den sogenannten Ersteinreisestaaten eben obligatorisch auf alle Mitgliedstaaten zu verteilen. Diese Verteilung sollte anhand von sogenannten Meaningful Links stattfinden, also ob man irgendwo Familie hat, ob man die Sprache spricht und so weiter. Der Rat hat damals, also die Mitgliedstaaten haben das damals gekillt, wie wir alle wissen. Und jetzt wird weiterhin über eine gemeinsame europäische Migrationspolitik verhandelt. Und man sieht jetzt eben, also es liegt ein neuer Vorschlag der Kommission auf dem Tisch und man sieht an diesem Vorschlag schon alleine, wie sich der Diskurs und damit auch die Politik verändert. Also der Fokus liegt überhaupt nicht mehr auf der obligatorischen Verteilung von Geflüchteten auf alle Mitgliedstaaten, sondern der Fokus liegt definitiv auf Abschiebungen, Grenzschnellverfahren und vor allem auch auf der Externalisierung von Migrationspolitik. Also ganz klar die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, um überhaupt zu verhindern, dass Menschen überhaupt die EU erreichen. Also ich persönlich würde diesen neuen Vorschlag sogar als Angriff auf das Recht auf Asyl bezeichnen. Also man erkennt wirklich in der Politik auch die Auswirkungen der Diskursveränderungen.
diese ganze Migrationsthematik ist ja sehr dynamisch, ne? Also es gibt diese Diskursveränderungen, von der du gesprochen hast. Was mich in dieser Dynamik interessieren würde, ist ja so praktisch dein Sense of Self, dein Gefühl, wer du bist, in welchem Kontext du dich bewegst, ist ja auch sehr dynamisch, ne? Und du bist Deutsche, richtig? Auch wenn man sich jetzt nicht direkt nur über seine Nationalität identifiziert, ist das ja trotzdem Teil der eigenen Identität. Und dann auf einmal arbeitest du im EU-Parlament, wo praktisch nicht mehr auf nationaler, sondern auf transnationaler Ebene argumentiert wird auch. Und dann die Entschlüsse, die dort getroffen werden, haben ja direkte Auswirkungen auf jedes Land. Was bedeutet praktisch diese Veränderung praktisch in dem Kontext, in dem du dich bewegst, für deinen Sense of Self, für deine eigene Identität?
Ja, also ich bin da selber noch total im Prozess, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen da drin. Einmal dieses nach Brüssel ziehen und sich in dieser EU-Bubble zu bewegen, die total speziell, total nerdig, aber auch total interessant ist, und da natürlich den Blick zu erweitern auf andere Mitgliedstaaten. Man spricht irgendwie dauernd Englisch, man hat mit Menschen aus allen Mitgliedstaaten zu tun, auch wenn vor allem durch die Corona-Pandemie natürlich jetzt auch viel online ist, und ich glaube, in einer Nicht-Pandemie-Zeit wäre das wahrscheinlich noch intensiver. Ja, also man erweitert den Blick und fühlt sich mehr europäisch, kann man vielleicht so sagen, aber wie gesagt, ich befinde mich da auch noch im Prozess und kann das noch gar nicht so richtig definieren, was das jetzt mit mir macht. Also ich glaube, das wird erst in 2-3 Jahren, dann im Rückblick werde ich das wirklich reflektieren können. Die zweite Ebene ist natürlich die Arbeit an den Grenzen, die Arbeit zur Migration, sich in diesen Kontexten zu bewegen, aus einer privilegierten EU-Brüssel-Bubble dann wirklich vor Ort nach Bosnien an die Grenze zu fahren und sich mit den Menschen dort zu unterhalten. Aber man muss sich auch immer der Machtdynamiken eben bewusst sein, wenn man dorthin geht und mit den Menschen spricht. Also eine Sache, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat oder schockiert hat in diesen Reisen, ist wirklich der mentale Zustand der Menschen, die seit Jahren in den Lagern ausharren, die 20 Mal von der kroatischen Polizei zurück über die Grenze nach Bosnien geprügelt wurden, die gedemütigt wurden, deren Handys abgenommen wurden, die gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen und über die Grenze zurückzulaufen. Also man merkt wirklich, und das merkt man in Griechenland, aber auch in Kroatien und Bosnien, dass die Menschen sind mental völlig am Ende. Und psychische Gesundheit ist beispielsweise etwas, was wir jetzt auch versuchen, vermehrt auf parlamentarischer Ebene anzugehen, weil wir in der letzten Zeit eben, es ist schon immer ein Problem, aber wir haben das Gefühl, es verschärft sich. Und das ist auch wieder eine Situation, wo man dann ad hoc reagiert. Und wir jetzt entschieden haben, dass wir im April eine Anhörung im Parlament organisieren, nur zu dem Thema, und eben versuchen, Leute aus Griechenland, aus Kroatien, aber auch aus Italien einzuladen, die wirklich, also Psychologen oder Psychologinnen, Ärzte ohne Grenzen, die dann eben den Abgeordneten berichten können, wie die Situation vor Ort ist. Auch aus Italien einzuladen, die wirklich, also Psychologen oder Psychologinnen, Ärzte ohne Grenzen, die dann eben den Abgeordneten berichten können, wie die Situation vor Ort ist.
Ich frage mich jetzt gerade auf die Reaktion von Polen, eine Mauer zu bauen, inwiefern dort sich auch diese Diskussion bzw. diese Debatte zwischen Verteidigung des Nationalstaats und des eigenen Staatsgebiets auf Seiten von Polen, aber gleichzeitig eben auch der europäischen Wertegemeinschaft skizziert, und wie du auch die Zukunft der Migrationsdebatte in Europa sieht, anhand von solchen Debatten zum Beispiel.
Ja, also Polen ist natürlich ein sehr spezielles Beispiel. Wir wissen, dass Polen ein Riesenproblem hat mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Unabhängigkeit der Justiz. Das polnische Gericht hat gesagt, dass polnisches Recht über EU-Recht steht. Das heißt, hier spielen noch viele andere Komplexitäten der Debatte rein, wenn wir über Polen sprechen. Und das Verhältnis Nationalstaat und EU im Migrationsbereich. Es gab den Vorschlag 2016 vom Parlament, den die Mitgliedstaaten ignoriert haben. Es gibt, so wie es momentan aussieht, auf der Seite der Mitgliedstaaten einfach keine Bereitschaft, Geflüchtete obligatorisch über alle Mitgliedstaaten zu verteilen. wir verhandeln jetzt den neuen Migrationspakt. Im Moment ist er im Parlament, aber wie ich auch gesagt habe, der Vorschlag der Kommission ist eigentlich ein Angriff auf das Recht auf Asyl. Wir versuchen jetzt im Parlament, das umzuschreiben, wieder einen obligatorischen Verteilungsmechanismus dort zu verankern. Aber auch im Parlament haben sich seit 2016 die Mehrheiten verändert. Es ist nicht so einfach, darum progressive Mehrheiten zu bilden. Es wird auch immer gesagt, die EU muss sich jetzt einigen, wenn wir es diese Legislatur nicht schaffen, uns auf eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu einigen, dann ist alles verloren. Aber wir haben ja das Dublin-System, was nicht besonders toll ist, und was nicht sein kann, ist, dass wir eine Verschlechterung zur jetzigen Situation haben.
Ist diese Diskursverschiebung hauptsächlich das Ergebnis von Debatten auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten, oder funktioniert die auch oder entsteht die auch in Abgrenzung auf europäischer Ebene gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten und den VertreterInnen selbst?
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen beides. Also es ist natürlich auch, kommt aus den Mitgliedstaaten, dass auch viele nationale Regierungen in den letzten Jahren Wahlerfolge hatten aufgrund dieser Migrationsthematik oder Migrationsdiskursen, rechtspopulistisch getriebenen Diskursen, dass natürlich das dann auch auf die europäische Ebene getragen wird. So, aber es gibt auch klar einen europäischen Diskurs darüber, der aber auch nicht anders funktioniert, würde ich sagen, aber eben auch da ist.
Das finde ich ja irgendwie so immer wieder das Paradoxe, ne? Also das sieht man halt genau an diesen Diskursen. Auf der einen Seite dieses Nationalverständnis, man will sich irgendwie zunehmend emanzipieren von der EU, und dann aber möchte man auf einmal den Zusammenhalt der EU, wenn es darum geht, andere Nicht-Europäer irgendwie draußen zu halten. Und das finde ich, ist irgendwie so eine faszinierende Dynamik, ne? Also dieses You can't have your cake and eat it Prinzip. Man kann irgendwie nicht beides haben. Man kann nicht sagen, man möchte nur irgendwie seine eigenen nationalstaatlichen Interessen vertreten und aber gleichzeitig dann, wenn es darum geht, andere Leute irgendwie draußen zu halten, dann ist man auf einmal dann doch Europäer genug, um zu sagen, wir wollen die jetzt irgendwie dann nicht bei uns haben. Im Hinblick auf diese Dynamik, die irgendwie so konfus ist, wie siehst du die Zukunft der EU, wenn das so die Bewegungen sind, die Diskursverschiebungen, über die du schon gesprochen hast? Also wird sich diese Wertegemeinschaft so behalten lassen oder wie schätzt du das ein?
Ja, ich hoffe es. Also ich denke schon, dass es ist total wichtig, dass es die EU gibt. Ne? Auch historisch denke ich, müssen wir alles dafür tun, dass das Projekt EU nicht scheitert. Aber natürlich ist die EU momentan fragil. Also man sieht das an verschiedenen Punkten. Der Migrationsdiskurs ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man eben sieht, es kann sich auf nichts mehr geeinigt werden. Es wird sich eigentlich nur gegenseitig angegriffen. Polen in diesem Migrationsdiskurs, dann noch die ganze Rechtsstaatlichkeitsdebatte. Also wir befinden uns einfach an einem Punkt, auch gerade wenn es um Migration geht und um das Recht auf Asyl, wo man hier in Brüssel aus linker Perspektive schon das Gefühl hat, wir befinden uns an einem Scheideweg im Sinne von, wird es in 10 Jahren oder 5 das Recht auf Asyl in der EU noch geben oder nicht? Und das Recht auf Asyl ist ja nicht nur eine Frage von Migration, das ist ja etwas, das ist historisch gewachsen. Das hat was mit einem grundsätzlichen Demokratieverständnis zu tun. Und das ist schon etwas, was mir manchmal Sorge macht oder was erschreckend ist. Dennoch bin ich jetzt nicht so pessimistisch und sage, die EU wird jetzt zerbrechen. Aber was es eben braucht, ist eine Stärkung des Parlaments im Sinne von demokratische Stärkung. Denn das Parlament ist schon sehr stark, aber das Parlament braucht beispielsweise ein Initiativrecht für Gesetze. Die EU-Kommission muss mehr ihre Rolle als Hüterin der Verträge wahrnehmen, so Dinge wie Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen und Ungarn, was die Kommission ja immer noch nicht eingeleitet hat. Da muss die Kommission einfach wieder eine stärkere Rolle einnehmen, als Hüterin der Verträge, EU-Recht einfordern. Und der Rat, also es es muss einfach, das Parlament muss gestärkt werden, um ein Gegengewicht zum Rat darzustellen. Da es eben momentan sehr stark von nationalen Agenten geprägt ist. Und ich glaube, es muss schon eine Reform im Sinne von Stärkung der EU geben, damit es auch wieder funktionieren kann oder besser funktionieren kann. Im Moment funktioniert es an manchen Stellen einfach nicht so, wie es sollte. Vor allem die Kommission müsste einfach mehr und stärker EU-Recht, die Umsetzung von EU-Recht stärker kontrollieren und sanktionieren, wenn das eben nicht passiert.
Ich würde noch fragen, inwiefern deine Arbeit, deine Sicht auf Heimat und das Heimatgefühl und deine Sicht auf Migration geprägt haben?
Also ich finde Heimat immer einen ganz schwierigen Begriff, muss ich sagen. Ich kann gar nicht so sagen, dass mein Verständnis von Heimat ist. Ich habe auch immer an vielen verschiedenen Orten gelebt und kann und will das eigentlich für mich gar nicht so definieren, weil ich den Begriff auch eigentlich gar nicht so mag. Meine Sicht auf Migration hat sich schon verändert. Also im naiveren Studentinnen-Dasein, würde ich sagen, hatte ich immer noch sehr, sehr viel Vertrauen in große Organisationen wie die UN, UNHCR, IOM, also International Organization of Migration. Und jetzt, wenn man so in der drinnen Perspektive ist und direkt am Geschehen sozusagen arbeitet, merkt man, dass teilweise diese Organisationen gar keine große Manövriermöglichkeit haben. Also dass sie letztendlich Implementierer einer Politik sind, die aber woanders gemacht wird und dass man eigentlich dort ansetzen muss, wo die Politik gemacht wird, um etwas zu verändern. Und das würde ich sagen, hat meinen Blick auf Migrationspolitik schon sehr verändert und vielleicht auch nochmal radikalisiert und entzaubert in einer Art und Weise.
Nach dem Gespräch mit Katharina Zimmer über die Migrationsdebatte innerhalb der EU wenden wir nun den Blick auf den Einwanderungsdiskurs in den USA. Maddie Harrison berichtet uns von ihrem beruflichen Alltag und ihren Erlebnissen an der US-amerikanischen Grenze.
My name is Maddie Harrison. I am from Minneapolis. I graduated from Hamline University last year with a bachelor's in psychology. And I currently work for a nonprofit that serves refugees and asylum seekers that are stuck on the Mexico side of the US-Mexico border.
Maybe we could just start out with talking about what brings you to the job that you're doing. How did you end up where you are now?
So I got involved with border work when the Trump administration was still in office in the U.S. At that time, I was working in special education at an elementary school. Over my spring break, I went down to the border in Tijuana, and I volunteered with this organization for a week. And after volunteering for that week, I just felt like I had known a little bit about the border and a little bit about migration and refugees, but not really. Like, my eyes were really opened with that experience. And I just kind of fell in love with the people that were working at the organization and felt really called to be a part of the work that they were doing. And so I went back down over our summer break. And I was planning on just being there for 2 months over summer break. And then the 2 months was up and I just stayed and I quit my job and I had switched my college program to an online degree so I could do my schooling while I was at the border. And then I ended up living down there for a little over a year in Tijuana as a volunteer. And then I was brought on as staff about a year and a half ago. July 2020. And have just been doing that ever since. So I kind of didn't mean to get this involved. I just went and it was my eyes were open to how terrible the border situation is and the violence that our administration is perpetuating at the border. And after seeing that, I just kind of felt like I couldn't really leave.
Were you always interested in political activism, or was that something that kind of came with the Trump administration?
No, I was involved in political activism before the Trump administration. I started getting involved in activism when I was around 20, after the police in Minneapolis shot an unarmed Black man named Jamar Clark in 2015. He was handcuffed and they shot and killed him. And after he was murdered by the police, activists took over the police precinct and like had an occupation in front of the police precinct for almost 3 weeks. And so participating in that was kind of my first entrance to activism. And it was definitely where I was like learned a lot and felt radicalized by learning from all the people that were there.
So would you say your activist work in Minneapolis sort of streamlined you to working at the border too, to, you know, like busy yourself with, you know, grander questions of like inequity in the US, you know, inequality, like these kinds of questions?
I wouldn't really say that like migration or border work is any grander than like the activism I was doing locally in Minneapolis. I think what I've learned through doing multiple different types of activism is that it's all kind of the same and it's all very connected. And I learned a lot about having gone from like anti-police activism locally to doing legal work activism at the border is like how much of the same tactics are used. Like the militarization of the border is very similar to the militarization that they use locally on protesters. In 2020, when the uprisings in Minneapolis were happening after the murder of George Floyd, they were using the same like spy drones. They were using Customs and Border Protection spy drones in Minneapolis on protesters. And those are the same drones that they use at the border. And I think having the National Guard occupy our city in Minneapolis was very reminiscent of being in Tijuana at the border, where it's extremely militarized and there's, you know, military trucks are driving down the street constantly. And that's being funded by the U.S., a large part of it. So seeing a lot of those intersections of the same tools being used, and then also the how mass incarceration is kind of at the heart of all of these issues. You know, migration and immigration is like another arm of like what feeds into the system of mass incarceration, just as like over policing is. So seeing the way that everything was kind of connected, I think was really has been something I've been learning a lot about. And then another part of my activism has been like anti-pipeline and indigenous sovereignty activism. And seeing the connections between that and the work at the border was also really eye-opening, because a lot of people who are fleeing their homes are fleeing because of climate crisis. Whether they're fleeing directly from climate crisis or because of the violence that a climate crisis creates when there's not enough resources and not enough ways to survive and live a meaningful life. So seeing like, wow, we're fighting these fights here that look one way and it's the same stuff that's going on in the rest of the world, even though it's very different, and just seeing how all of that stuff is very connected.
Have you noticed a difference in, for example, the climate crisis subject when it comes to migration, and how the Trump administration versus the Biden administration approached and kind of talked about the topic or engaged with the topic?
I do know that the Biden administration is no better when it comes to migration than any other administration has been. In fact, I would say that they are just as bad, if not worse. I think early on in the Biden administration days, Kamala Harris went down to Guatemala and Mexico and said to a bunch of refugees that they should not come to the border and that they will not be let in. So I think that alone is like speaks pretty clearly to their take on migration, whether it's climate, you know, caused by climate crisis or other factors.
I'd be curious to know, as you've been talking about the intersection of all these things, right, of border security, of policing within the US, I guess my question would be, how does that make you feel about the identity of your country, you know, like how does that make you feel, like how does that impact your feeling of like being an American, you know, whatever that means?
Yeah, I mean, I don't feel proud of my country, that's for sure. I think that just like any country, there can be good people that live in a country that does really bad things. But I think that the American system that runs America needs to be completely like burned down to the ground and rebuilt. And there needs to be a lot of change and like reparations that have, you know, for the harm that has been caused. And I don't feel proud because I don't think that the majority of, I would say like a majority of Americans are either willfully like against the ideas of change or are willfully ignorant and like comfortable living their lives, even though they know that this stuff is happening.
Would you feel comfortable like sharing an idea of how a more just society could look like? Like what, maybe you can also draw on experiences that you've made at the border. Like how would you like things to change, or how would you like things to look like, you know, to be accommodating the needs of more than just one people, you know, of more than just white Americans?
It's a really complicated question and I don't have the answer, but I am an abolitionist. And so I believe in like abolishing the police and abolishing borders. And a part of that, like the main part of that, is that you have to start with giving people the resources that they need to survive and live meaningful lives. And you have to start by creating relationships with each other. And that is something that Americans are programmed not to do. We're in a very individualistic country and people don't know their neighbors and are only concerned about themselves or their immediate household. So I think there needs to be fundamental change about how Americans operate and how they view community. And I think we started to see that happen a little bit more during the pandemic and the uprisings, where there was lots of mutual aid networks that sprung up where just regular people, neighbors, were taking care of each other, making sure people had access to, you know, masks and food and all these things that were needed during a crisis. But we also saw the exact opposite, where people were, you know, operating from a place of greed. So I think fundamentally, like the way Americans view community needs to change. And then also government needs to operate in a way that puts people first. So instead of continuing to increase military budget and police budget and things like this, putting more funds into social services, access to housing, all of these things that people need. Because what we know is that like policing, for example, having more police doesn't prevent crimes, but having access to medical care and educational programs and things like that does prevent crime. And I feel similarly about the borders. I don't believe that we should have borders. And I think that people hear statements like that, like abolish borders, and they feel like that's like this really extreme thing. And it's all, I want people to understand that it's like, I'm not saying we should abolish the police tomorrow or abolish borders tomorrow, but we should start taking the steps of like making that possible now. And then someday it could be a reality. And so I would like to see people at the border treated with dignity and like human beings, because they're not. They are put through torturous conditions for no reason. So starting to treat people with dignity, and I think also like understanding that most people don't want to leave their homes. Most people are fleeing because they have no other choice. I think there's this huge, there's so much rhetoric and propaganda about migration and why people migrate, that people want to come to America because they want jobs and da, 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 da. And sometimes that's the case. When it comes to asylum seekers and refugees, it's usually because if they stay in their home country, they're going to be murdered or tortured. So I think like switching the narrative to have a more humanizing view of the people who are actually at the border and treating them like dignity and taking away all of the policies that make this process of migration so extremely cruel and inhumane would be a good place to start. And demilitarizing the border, stopping the funding of like the militarization, not just at the US-Mexico border, but also at the southern border of Mexico. The US funds a lot of militarization at that border point too, to try to prevent the flow of migration. So eventually I would dream of a day where there's no borders and people are able to move through the world freely as they feel like they need to, because at the end of the day, that is a human right and everybody feels the need to move and they should have the right to do that, whatever their reasons are.
It's extremely difficult for individuals, you know, to travel northward, right? Like they get stuck there. They have to rely on, you know, like very sketchy individuals to take them across the border. You know, they essentially like they sell their houses, like everything to make it across. And then there you are as a 20 something year old American, you know, and it's so easy for you to just to go to Tijuana. Like, I'm just generally curious of as to what's that like? What is it like to be an American at the border?
The first year that I was living in Tijuana, I crossed back into the U.S. so infrequently that whenever I did, it was like cultural whiplash, because like you're going from Tijuana, which is this like big, busy, bustling, crazy, loud, very alive city. With also like a lot of harsh realities just in your face all the time. And then you cross the border and you're immediately in San Diego. And San Diego's like more conservative for being in California and has a lot of money and is very quiet and very clean. And so it's just like every time I would feel really uncomfortable crossing, because it was just this like huge cultural whiplash for two cities that are literally touching each other. And I always find it really interesting. There's like this like bird's eye view of Tijuana at the border, where like it's a photo from a bird's eye view where it shows Tijuana and it's just like busy and crammed and like all the way up until the border and then the border wall. And then it's just like nothing, you know, and it's just like green fields. And I always thought that that was just like a really crazy depiction of the border. So yeah, the cultural whiplash crossing between the two was always very present for me. And then I would say like I would feel really uncomfortable with how easy it was for me to cross having like an American passport. Like you would stand in line to cross the border and you would see the border agents just treating people like trash, like making fun of people with disabilities, saying racist things, like just being terrible to people who didn't have American papers. And the ease with which I can cross the border makes me very uncomfortable. I will say that for some reason over the past year, they've put an alert on my passport now. So whenever I try to cross the border, I get pulled into like secondary inspection, which is like this crazy thing when you cross the border where you're like put in a room where you have no rights. And like, there's like handcuffs on all the chairs in case they want to handcuff you. And like, thankfully it's never been too long that I have to sit in there, but it's just kind of like, I think that's another aspect of this work is that you get targeted when you're doing work that is directly against the government. And I feel thankful that like, for me, it's been pretty minor, but you know, there's people in my field that have been put on like government watch lists and stuff like that. So the difference, how it makes me feel like, especially when we help people cross, like right now we're working on projects where we apply for humanitarian parole. So basically where the border is closed to refugees and asylum seekers, there's no lawful way for people to enter at all. And that's been that way for about 2 years. And right now what we're doing is we find like the most vulnerable cases. So like people who are going to die within the next week if they don't get to enter the U.S. And we have to fill out this whole lengthy application and collect all of this evidence and try to prove to the government that they need to be let in to the U.S. for humanitarian reasons, not for asylum. And so whenever we have success with one of those cases and like take the person to the border and like present them, and just thinking about the amount of like work that goes into that, the like having to interview them and like having them share all of their traumatic experiences and then documenting that and documenting the evidence of the things that have happened to them and then presenting them at the border and knowing that they're going directly into a detention center and like seeing how hard that whole process is and then just being able to walk across myself like right after them and just cross the border is extremely uncomfortable.
So you mentioned earlier, way earlier actually, about economic reasons why somebody would migrate to the US, and now you talked about humanitarian reasons why somebody would want to live in the US. Does your work differentiate between those two different reasons, or do you not make these differentiations?
So my work focuses on asylum. So we mostly work with asylum seekers. So people who literally cannot return to their home country because they are facing persecution for something that they cannot or should not have to change about themselves, like a political ideology or belonging to a certain social group.
And can you talk more about who in particular makes use of your service? Is it more, I don't know, people from Honduras, or more women, more men, like just in general, those identifiers?
So we definitely have a lot of people from Central America, a lot of people from Mexico, and then a lot of people from Venezuela and Cuba. Right now, our second largest population that we work with is people from Haiti. So with all of the political instability that's happening in Haiti, as well as the like climate crisis that's been happening in Haiti, there's a huge amount of Haitian refugees at the border. And we do have, I don't see a huge distinction in gender. I think we serve a lot of people of all genders. There are a lot of families and like single moms with kids. There's also a lot of like LGBTQ and like queer and trans refugees who are fleeing specifically because of persecution for their identities. But we also see people from Russia, yeah, from all over the world.
I think it would be interesting for you to describe what your day-to-day work life looks like.
My day-to-day work life is so different now that we're working remote than it was when I was in Tijuana. Because when we were in Tijuana, we had like a walk-in legal clinic that was like 5 minutes away from the border. So we would go to the border in the morning and we would like pass out information to folks who were trying to cross the border. And then we would like open our doors at 10 a.m. and everybody from the border would like come, and there'd be like 50 to 100 asylum seekers and 50 volunteers. And we would do Know Your Rights presentations and legal consultations. And we also shared the building with, it was the legal clinic was on the top two floors, and then there was a medical clinic on one floor, and then on the first floor there was like an anarchist community cafe that ran a Food Not Bombs program, so people could go there for free food. So it was just like this crazy like hustling and bustling, like all these different things. Sometimes there was like emergency situations, like just chaos all the time. Since going remote, it's been a huge learning process to try to figure out how to serve people at the border remotely. And there's a lot of barriers to that because, as you can imagine, like we're serving people from all over the world. And a lot of our clients come from really rural communities where they don't have very much like access to technology or technological literacy. So just even having to have a phone to receive services can be a barrier sometimes. And trying to organize ourselves in a way that makes sense to serve people remotely has been something we've had to put a lot of effort and work into. And I think now, like a year and a half later, we're finally at a place where like we feel like we're figuring it out. But I think for the first like 6 months, it was a lot of like, it was also very chaotic trying to figure out how to do asylum applications over the phone and all this stuff. It's so much easier to make a personal connection with someone when you're there talking to them and you can create a real relationship with them and you can hug them if they start crying. And that piece is kind of taken away when you're serving people remotely. So I miss that part of the work a lot. What I find really amazing about this work is like to get one case through, thinking about like the hundreds of hours that people put into translating documents, and then the hours that were put into interviewing the client, and then the hours that were put into filling out the application, and the hours that were put into like the data organization that is necessary. And all of these different steps takes like a huge force of people. And it is when I feel discouraged about the way things are going in the US, it's a little comforting to think about like all of the people that like put so much time and heart into this work, especially as volunteers.
And what do you imagine for the future of the company or the volunteer group that you work for, let's say in 5 years? Because from what I can tell, I can kind of assume that the goal would be to kind of eliminate the need for people to advocate for asylum seekers and migrations because the system improves, in your opinion? Or what do you think will happen in the next, let's say, 5 years?
Yeah, I mean, I think the goal of all of us is that none of us would have a job anymore, right? Because the fact that we have to do this work in the first place is just, I feel lucky that I get to do a job that is meaningful, but I hate that I have to do this job because this problem even exists. So I would love to think that things are going to get better and we can just, you know, move on to something totally different or dissolve. But the reality is that it's only getting worse. The Biden administration has made the border situation worse than it was under the Trump administration. And the Trump administration made it worse than it was under Obama. And Obama made it worse than, you know, it was prior to him. So it's just going to continue to get worse.
Why do you think that is?
Unfortunately.
Why do you think that is?
I think there's a lot of reasons. I think it's profitable to militarize the border for a lot of people, and it's profitable to feed people into the system of mass incarceration. I think that the government knows that they've played a large part in like destabilizing a lot of areas of the world, and that they have played a large part in climate crisis that's happening around the world, and that there will come a point in time where there's so many displaced people and there's, you know, fewer and fewer safe places for people to live. And I think they're like actively preparing to, you know, literally put walls up and like not allow people to migrate to the US.
Maybe, you know, if we think about the, like our perspective sort of is, you know, to facilitate transatlantic conversations. Like, what can we in Europe learn from what's happening in the US?
And also, what's a common misconception about how migration works in the US?
Yeah, I think one common misconception about how migration works in the US is that there's just this like huge amount of people crossing the border illegally. And it's actually technically not illegal to cross the border without permission if you're seeking asylum. So if you're fleeing because you're facing persecution, you can cross the border and seek asylum once you're already in the US, regardless of whether or not you crossed with permission through a port of entry. So there's that huge misconception. I also think people don't recognize how like deeply inhumane our migration system is at every step of the way. So like, for example, right now, the border has been closed for 2 years, which means there's no way for people to cross unless they cross without permission, which is extremely dangerous. People die. People fall off the wall and like break limbs. People are beat up by border agents, all kinds of terrible things. Border agents will like take water from people who are like walking in the desert. It's really dangerous. And then even if you have permission to cross, like if you are one of the very few people who gets paroled into the US for humanitarian reasons, they put you in an underground detention center called Las Hileras, which translates to freezer in Spanish. And they're called like the freezers because they're purposely kept very, very cold. And they only allow people to wear one layer of clothing. So whatever layer is closest to their body. They don't provide any beds. They don't provide any blankets. There's no showers. There's no access to medical care. The lights are kept on super bright all day and all night. The food is inadequate. And so everybody who crosses the border with permission is forced to go through these torturous conditions. So it's very traumatic. And a lot of times, like the process of going through the immigration system in the US is almost as traumatic as some of the things people experienced beforehand. So people go through that process of being detained in these underground detention centers. And then right now, there's no saying what could happen to you because of how many anti-immigrant border policies exist. So if you cross, you get held in those detention centers, and then you could be immediately deported back to your home country. You could be immediately deported back to Mexico. You could be put in a detention center indefinitely where you're treated like a criminal and you have to pay, you know, $10 for a bar of soap. And then there's a small chance that you would be released to live with a sponsor. And if you live with a sponsor, you're not allowed to get a work permit right away. So you have no way of having income. If you take a job without permission, that could impact your case. You can't get a driver's license. You don't have access to medical care. So there's just all of these things that, like, even if you get the best outcome, the options are just like literally stacked against you for years until your status changes. So I just think people have this misconception that like there's a fair way to do it and people should just wait their turn. And there's no fair way. It's all really cruel, and the cruelty is the point.
I can kind of assume why that is, but just for the audience, I think I would have to ask why the border has been closed since 2 years. So just for you to say it again or to say it.
Yeah. So it's been closed since the beginning of the pandemic. And it's actually a Center for Disease Control public health policy that's being used to close the border. So it's kind of a loophole. And this was something that the Trump administration did. It's called Title 42. And basically it's saying that they can't allow asylum seekers to cross the border because of the risk that they could, you know, bring COVID into the U.S. However, anybody who's a U.S. citizen or a visa holder can cross the border at any point, not wearing a mask, not mattering if they're vaccinated or not. For the people that, for the asylum seekers that do get to cross, they have to get COVID tested. They have to present negative results. So the asylum seekers are actually going through much more rigorous requirements than anybody else. And yet they're seen as the public health threat. And so we know that this is not a public health policy. It's just a racist anti-immigrant policy. And it's being used to keep the border closed. And the Biden administration has the option to repeal this policy at any point, and they have continued to extend it indefinitely. And we don't know when the border will be reopened.
Die Gespräche mit Katharina Zimmer und Maddie Harrison machen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf Migration deutlich. Sowohl der EU-Kontext als auch der US-amerikanische Kontext sind durch institutionelle Asylverfahrensprozesse, Einstellungen in der zivilen Bevölkerung und Verflechtungen mit der Klimakrise charakterisiert. Gleichzeitig gibt es Unterschiede in Bezug auf historische Entwicklungen in der Migrationsgeschichte und unterschiedliche Interaktionsebenen in der Auseinandersetzung mit dem Thema Migration und Heimat. In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Deutschlandfunk-Journalistin Antran über ihre Podcast-Reihe auf Heimatsuche und wie verschiedene Menschen in Deutschland Heimat begreifen und über Migration denken. Sie hörten eine Episode der The Atlantic Hour. The Atlantic Hour versteht sich als Ort für transatlantischen Austausch in deutscher und englischer Sprache und wird moderiert und konzipiert von Hannah Vossen und Christoph Nostitz für das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen.
Hallo, ich bin's nochmal. Bevor wir diese Episode abschließen, wollte ich nochmal einen kurzen Moment über das sprechen, was uns vermutlich im Moment alle gleichermaßen auf eine Art beschäftigt. Als wir mit der Recherche und Produktion dieser Folge begonnen hatten, lagen zwar Gespräche über eine eventuelle russische Invasion auf die Ukraine schon in der Luft, aber ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich dazu kommen würde. Heute am 27. Februar 2022 dauert die Invasion bereits 4 Tage an und wir werden stündlich von neuen Nachrichten und Bildern über Kriegschaos und menschliches Leid überflutet.
Während ich hier im ruhigen Leipzig in meiner sicheren Wohnung diese Folge editiere und versuche, klanglich auch unseren anspruchsvollsten audiophilen Zuhörerinnen und Zuhörern gerecht zu werden, schaue ich immer wieder auf mein Handy aus Angst, eine eventuell weltverändernde Kriegsnachricht zu verpassen, die unter Umständen auch mein Leben hier in Leipzig direkt beeinflussen könnte, mein sicheres Leben. Dabei drängt sich mir immer wieder eine Frage auf und vielleicht geht es euch da ja ganz ähnlich. Warum fühle ich mich dem desaströsen Schicksal der Ukrainer so nah, während mich Berichterstattung aus dem Nahen Osten, Syrien oder dem mittlerweile schon seit 7 Jahren andauernden Bürgerkrieg im Jemen im Alltag weniger beeinflussen? Natürlich lassen sich diese Konflikte und ihre geopolitischen Hintergründe nur schwer miteinander vergleichen. Was sie aber alle vereint, ist die Angst, die überall dort entsteht, wo ein friedliches Zusammenleben eine Zäsur erfährt und durch unvorstellbare Gewalt aus den Angeln gehoben wird. Im Prinzip ist es, wie Katharina gesagt hat, wir leben in einer europäischen Bubble und das Leiden Geflüchteter wird oft nur als distanzierter politischer Diskurs wahrgenommen. Was mir aber durch Russlands Angriff auf die Ukraine immer wieder bewusster wird, ist, dass die Angst vor Krieg und dem Ende des Lebens, wie wir es kennen, dieselbe realitätsbestimmte Angst Geflüchteter sein muss. Und so schockierend und schrecklich das Schicksal der Ukraine ist, scheint es auf abstrusester Art doch häufig so uneinige EU-Mitgliedsländer wieder einander anzunähern. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja in diesem Konflikt nicht nur wieder zueinander, sondern auch ein neues Empathieverständnis, das es uns erlaubt, die Schicksale aller Geflüchteter nicht nur als politisches Problem, sondern als menschliche Notsituation zu erkennen.